Die guten Seiten der Zukunft. Der Ökom-Podcast.
Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Heute im Gespräch mit dem Autor, Filmemacher und Umweltaktivisten Alexander Schiebel, der mir aus dem fernen Wien zugeschaltet ist. Alexander, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, hier zu sein. Hallo.
Das Wunder von Mals, so lautet der Titel eines Films und auch gleichnamigen Buches, beides vor ein paar Jahren erschienen, in dem Alexander Schiebel eine dieser typischen David gegen Goliath-Geschichten erzählt. Ein kleines, mutiges Dorf, das Dorf Mals im Winschgau in Südtirol, deren Bewohnerinnen sich gegen den massiven Einsatz von Pestiziden im angrenzenden Obstbau und damit natürlich auch gegen die Chemie- und Agrarlobby in Südtirol zur Wehr gesetzt haben. Wir wollen gleich darauf zu sprechen kommen, wie du als Nicht-Südtiroler in diesen Strudel der Auseinandersetzung hineingeraten bist und wie es zu dem sogenannten Südtiroler Pestizidprozess kam. Ein Prozess vor dem Landgericht in Bozen, den du in dem jüngsten Münchner Ökom Verlag erschienenen Buch Gift und Wahrheit sehr spannend geschildert hast. Also es liest sich wie ein Krimi, liest sich aber auch wie eine Realsatire. Zuvor aber würde ich gerne auf die ökologischen und auch gesundheitlichen Probleme eingehen mit dir zusammen, die mit dem Apfelanbau in Südtirol, aber auch anderswo verbunden sind und von denen in der Öffentlichkeit ja kaum die Rede waren, die aber sozusagen den Anstoß ja auch zu all dem, von dem gleich die Rede sein wird, gegeben haben. Bald ist Frühjahr, in wenigen Wochen beginnen die Apfelbäume zu blühen, auch im Finchgau. Das Finchgau ist wie ganz Südtirol nicht nur eine sehr beliebte Urlaubsregion, sondern gilt als Apfelkammer Europas. Ich habe mal recherchiert, 750 Millionen Euro Umsatz werden allein dort mit dem Apfelanbau erwirtschaftet. 10% aller Äpfel, die in der EU verzehrt werden, kommen aus Südtirol. Und jeder 10. Apfel in Deutschland wird von dort über den Brenner zu uns importiert. In einem Interview hast du mal gesagt, es gibt nichts Schlimmeres als Apfelbäume. Warum? Was ist so schlimm am Obstbau, vielleicht speziell auch im Finchgau?
Vielen Leuten ist nicht bewusst, dass der Kernobstanbau, was die Menge der notwendigen Pestizide betrifft, alle anderen landwirtschaftlichen Kulturpflanzen weit, weit überragt. Also der Apfelanbau, damit man ihn stabilisieren kann in der Form dieser endlosen Monokulturen, erfordert, dass man während der Vegetationsperiode, also von März bis, sagen wir, Oktober, 30 Mal ausrückt mit Spritzwegen und diese Apfelbäumchen, die da in Reihe und Glied stehen, in dichte Pestizidnebel hüllt. Wir haben das auch gefilmt und gezeigt in dem Film Das Wunder von Mals. Also es geht hier einfach um enorme Mengen von Gift. Nur Bananenanbau erfordert noch mehr Pestizide. Allerdings ist der in Europa nicht so verbreitet. Also in diesem Sinne gibt es nichts Schlimmeres als Apfelmonokulturen.
Und das Gift bleibt ja nicht an dem Ort, wo es ausgetragen wird, sondern man hat ja auch über Windverfrachtung, ich glaube bis zu 3 Kilometer entfernt, noch entsprechende Proben nehmen können.
Es geht gar nicht um bis zu 3 Kilometer, sondern der Feinstaub steigt in hohe Luftschichten auf und wird viele, viele, viele Kilometer verfrachtet. Es gab diese Luftmessungen in Deutschland vom Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft zusammen mit dem Umweltinstitut München durchgeführt, wo also diese Gifte aus der intensiven Landwirtschaft im Prinzip überall nachgewiesen wurden, auch in den Naturschutzgebieten.
Was hat denn vor, ich glaube, es war so vor gut 10 Jahren, die Gemeinde Mals, die ja auch da im Finchgau liegt, versucht dagegen zu unternehmen? Oder was war überhaupt da der Auslöser für diese Proteste auch innerhalb der Gemeinde?
Also wie das Problem wird manchmal nicht richtig verstanden von der Presse. Es wird so erzählt, als ob ein Dorf sich gegen eine Pestizidkultur, die es umgibt, gewehrt hätte. Richtig ist, dieses Dorf Malz liegt auf 1000 Meter Seehöhe und auf 1000 Meter war es bisher sehr schwer, Apfelanbau zu betreiben. Also war das Dorf Malz weitgehend von diesen Kulturen und Monokulturen verschont. Jetzt ist es aber so, dass durch den Klimawandel und durch Beregnungstechnologien diese Gebiete, wenn man so will, erschlossen werden können für den Apfelanbau. Der Apfelanbau rückt immer weiter vor. Und das hat ganz unmittelbar dazu geführt, dass biologisch wirtschaftende Bauern im oberen Finchgau sich bedroht gefühlt haben, eben durch die von dir angesprochene Abdrift der Gifte. Aber nicht nur die Bauern natürlich, sondern auch die Anrainer, denn wie einmal jemand im Finchgau zu mir gesagt hat, was Gift ist, muss man den Leuten nicht erklären. Das heißt, die wollten das nicht. Die wollten diese Entwicklung der Landwirtschaft, also instabile Monokulturen, die nur mit gewaltigen Giftmengen stabilisiert werden können, das wollten sie überspringen. Aber zunächst waren sie gar nicht so radikal, sondern sie wollten einen Modus wie Wendy finden. Man hat dann sich zusammengesetzt, aber was immer da besprochen und vereinbart wurde, die Obstbauern haben es nicht eingehalten. Die treten sehr machtbewusst auf in Südtirol. Sie wollen sich sozusagen nicht von einer Friseurin oder von einem Apotheker ihr Geschäft erklären lassen. Sie machen, was sie wollen. Es ist ja ihr Grund und Boden und so weiter. So kam man dort in Malz auf den eigentlich ziemlich originellen Gedanken, Pestizide auf dem Gemeindegebiet zu verbieten. Und die Besonderheit dabei ist, dass es eben nicht nur darum geht, auf den gemeindeeigenen Flächen Pestizide zu verbieten, sondern überhaupt, also auch auf allen landwirtschaftlichen Flächen. Von Anfang an gab es da dagegen den Einwand, dass das ein Dorf auf dem Gemeindegebiet nicht regulieren darf.
Also nur für die, es darf nur für die Flächen, die es selber bewirtschaftet, womöglich.
Ja, genau.
Aber nicht für die ganzen Anwohner und
Anrainer. Das wäre dann so nationales Recht und ginge so nicht. Nichtsdestotrotz wurde dieses Referendum in Malz zugelassen und 76% der Bevölkerung haben gesagt, nein, wir wollen diese Pestizide von unserem Gemeindegebiet nicht haben und also auch diese Art von Anbau, die übrigens in Südtirol recht lukrativ ist, was auch mit Förderungen zu tun hat. Aber jedenfalls, sie haben nicht nur Nein gesagt zu dem Gift, sie haben auch Nein gesagt zu dem Geld, das man damit unter Umständen hätte verdienen können. Und diese 76%, diese wuchtige Ablehnung in einem kleinen Gebirgsdorf, die hat mich so erstaunt, dass ich dort sofort hingefahren bin und begonnen habe zu recherchieren und Interviews zu führen. Und daraus ist dann schließlich ein Kinofilm und ein Buch geworden, Das Wunder von Malz. Du hast es schon erzählt.
Wie hat denn dann die Regierung darauf reagiert? Also es gab ja, ich glaube 2019 hat das Verwaltungsgericht dieses Verbot für nichtig erklärt. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand?
Du bist jetzt der Erste, dem ich die schlechte Nachricht übermittle. Die Gemeinde Malz ging, was diese Frage betrifft, bis zum Höchstgericht und das Höchstgericht hat vor wenigen Tagen entschieden, dass ein solches Pestizidverbot, wie Malz es gestaltet hat, auf dem Gemeindegebiet tatsächlich in Italien nicht zulässig ist. Es gibt also dieses Verbot nicht.
Das war, glaube ich, jetzt die höchste Instanz, auch das war der Staatsrat, der darüber entschieden hat. Genau. Okay. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass du, es war glaube ich der Herbst 2017, im Zusammenhang oder vor dem Hintergrund dieser Malser Aktivitäten und deiner Berichterstattung darüber unter eine, wir sind ja da im alpinen Raum, kann man dann schon mit der Metapher arbeiten, einer Anzeigenlawine gleichsam gekommen bist. Die Südtiroler Landesregierung, der dortige Bauernbund, zwei der großen oder die beiden großen Anbauverbände, aber eben auch, und das ist, denke ich, was Besonderes, 1.372 Südtiroler Obstbauern haben dich auf Schadenersatz verklagt. Und der Vorwurf war letztendlich geschäftsschädigendes Verhalten durch üble Nachrede. Wie kam es dazu? Und wer wurde mit angeklagt?
Als ich mit dem mit der Arbeit an dem Film begonnen habe im Jahr 2015, 15, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich sehr schnell verstanden, dass dieses sture Festhalten an der Expansion eines nicht funktionierenden landwirtschaftlichen Modells natürlich Wahnsinn ist. Und dass damit auch eine unglaubliche Geringachtung des Wunsches der Bevölkerung in Mals einhergeht. Ich habe daher sozusagen einen parteiischen Bericht erstattet. Mein Film Das Wunder von Mals zeigt eigentlich nur, dass es schön und vernünftig ist, Spaß machen kann und auch irgendwie identitätsstiftend ist, sich gegen solche Dinge zu wehren, unabhängig davon, was dabei herauskommt. Also das war mein Thema. Man kann also sagen, ich habe ganz klar mich nur für die eine Seite interessiert. Der Widerstand in Mals zusammengebrochen ist nach einer Zeit. Solche Feuer sind nicht ewig aufrecht zu erhalten. Irgendwann einmal sozusagen bricht die Glut zusammen. Habe ich dann meinen Wohnsitz bereits in Mals gehabt. Ich habe dort 2 Jahre lang gelebt und habe mich so ein bisschen, ja, in eine Art, wie soll ich sagen, Inspirationsquelle des Widerstandes verwandelt. Also ich habe immer neue Möglichkeiten ausgeheckt, um die Obstbauern-Lobbys zu ärgern. Das Kalkül dahinter war schon, das war dann im Jahr 2017, das Kalkül dahinter war dann schon, sozusagen für möglichst viel Aufsehen zu sorgen und für möglichst permanentes Aufsehen zu sorgen, damit dieser Konflikt nie zur Ruhe kommt, der Stachel im Fleisch der Obstbauernlobby zu sein. Man kann sagen, wir haben sie bis aufs Blut gereizt. Und sie wussten ganz genau, dass letztlich ich der Impulsgeber und Verantwortliche dieses für sie sehr unangenehmen Geschehens war. Und unterstützt wurde ich dabei sehr, sehr tatkräftig vom Umweltinstitut München, genauer von Karl Beer, der damals dort der Referent für Landwirtschaftsfragen war. Und ohne diese Reichweite, die er sozusagen beitragen konnte, wäre das nicht so wirksam gewesen. Und so sind die, nachdem alle Mittel ausgeschöpft waren, uns irgendwie zu diffamieren, lustigerweise. Also wir wurden ja in der Presse durch den Kakao gezogen, in der Südtiroler Presse, Tag ein, Tag aus. Und nachdem das alles nichts genützt hat, sind sie auf diesen Gedanken gekommen, dass es eigentlich ganz nett wäre, uns mit Gericht, also mit Hilfe von Klagen einzuschüchtern oder mundtot zu machen oder in die Enge zu treiben. Mhm. Und diese 1000, also den Karl Beer, dann den Vorstand des Umweltinstitutes, dann mich als Ökom-Autor und auch den Eigentümer des Ökom-Verlags, den Verleger Jakob Radloff. Also wir alle wurden von einer sozusagen klagswütigen Obstbauernlobby angegriffen. Und weil du die 1372 Obstbauern erwähnt hast, in Südtirol ist das so, da gibt es also diese beiden großen Apfelkonzerne, könnte man sagen, die eigentlich Genossenschaften sind, aber wie Konzerne, wie Vermarktungskonzerne agieren. Und die haben ganz einfach Aussendungen verschickt an ihre Mitglieder. Bitte hier vorbeikommen und unterschreiben. Wir machen diese Gegner des Südtiroler Obstbaus jetzt fertig vor Gericht.
Aber der Auslöser oder Bezugspunkt war doch, wenn ich richtig informiert bin, eine bestimmte Passage auch in deinem Buch, die immer so gedeutet wurde, ja, der Alexander Schiebel, der behauptet, wir wären alle Mörder mit unserem Obstanbau.
Ja, das ist so. Aber das ist tatsächlich wirklich nur der Anlass, den man gesucht hat. Ich wundere mich eigentlich bis jetzt darüber und habe mich schon von Anfang an darüber gewundert, dass es diese Passage war, weil wirklich offensichtlich ist, dass in dieser Passage nichts drinnen steht, was Anlass für eine Klage sein könnte. Ich mag die Passage sehr gern. Es ist das Kapitel im Buch Das Wunder von Mals, in dem ich ein Kapitel lang nachforsche, was sind eigentlich die gesundheitlichen Auswirkungen eines Lebens in der Nachbarschaft solcher Apfelplantagen. Und am Ende bin ich entsetzt. Und da schreibe ich dann, mich wundert, dass kein Aufschrei durch die Bevölkerung geht. Die einzigen, die schreien, sind die Obstbauern und sie schreien, wir sind auf dem an Pranger gestellt, wir fühlen uns wie Mörder. Dann schreibe ich im Buch, nein, Mörder nicht, obwohl irgendjemand stirbt. Also vielleicht ist es fahrlässige Tötung. Und dann schreibe ich, nein, fahrlässig ist es auch nicht, weil etwas geschieht hier schon mit Vorsatz. Und dann schreibe ich, es ist das vorsätzliche Ignorieren von Fakten mit Todesfolge. Und erzähle das deshalb so gern, weil ja dieses vorsätzliche Ignorieren von Fakten, dieses vorsätzliche Wegschauen, dieses Ausblenden eines Problems, das man selber verursacht, überhaupt nicht etwas ist, was nur die Südtiroler Obstbauern betrifft, mit ihren sehr giftigen Pestizidwolken, sondern eigentlich uns alle in ganz, ganz vielen Kontexten.
Bei dem Prozess, nochmal um darauf zurückzukommen, wie hoch war eigentlich da die Schadenshöhe? Also ging es da um nennenswerte Summen oder war das mehr ein symbolischer Prozess, der da geführt wurde?
Also die Tatsache, dass da 1372 Kläger waren, hätte dazu führen können, dass wenn die alle sich als Nebenkläger einlassen in den Prozess, jeder von ihnen, falls wir den Prozess verlieren, Schadensersatz fordern kann und unsere Anwälte haben uns informiert, dass also 1000 Euro ein Wert war, der in vergangenen Fällen hier als eine realistische Höhe angesehen wurde. Und 1000 mal 1372 sind 1,4 Millionen Euro. Und das war sehr bedrohlich, vor allem auch für das Umweltinstitut München, denn eine NGO hat nicht 1,4 Millionen Euro in der Portokasse. Also das war existenzbedrohend.
Du selber wahrscheinlich auch nicht.
Ich habe es nicht in der Portokasse und mich stört es auch nicht. Ich habe hier Jean Ziegler als Vorbild irgendwie, der also auch, sag mal, in relativ jungen Jahren sich mit den Schweizer Banken angelegt hat und dann für die nächsten 750 Jahre sozusagen das abzahlen hätte müssen, was er da an Strafen bekommen hat. Und der dann halt irgendwie ausweichen musste diesen Problemen und auch ausgewichen ist. Später hat sich herausgestellt, dass all seine Kritik berechtigt war, aber das hat nichts mehr daran geändert, dass er diese hohen Strafen hatte und er hat aber trotzdem gut gelebt und lebt immer noch gut.
Ja. Du hast vorhin ja gesagt, dass du eine Zeit lang auch im Finchgau und im Harz und auch dann in Meran gelebt hast. Hast du es dann vielleicht auch sozusagen vor Ort mitbekommen? Wie war denn so die Resonanz in der Bevölkerung? Wie war die Resonanz in den Medien? Gab es da auch ein gewisses Verständnis für die Problematik, die ihr ja irgendwie anprangert oder benennt auch? Oder war es überwiegend eine Empörung darüber, dass sich ein österreichischer Autor und eine deutsche bayerische Umwelt-NGO sich irgendwie dieser Angelegenheit Südtirols annimmt?
Also in deiner Frage stecken eigentlich zwei Fragen. Die eine Frage ist dieses Moment der Einmischung von außen. Das ist etwas, das in jeder Provinz ein Riesenthema ist. Es kommt vielleicht daher, dass der Fremde sozusagen ja nicht Eigentümer dieses Landes ist, nicht Miteigentümer. Und wenn wir ihn hier dulden, dann soll er sich bitte raushalten. Ne? Also dem Fremden, dem Zugereisten, dem will man nicht die gleichen Rechte gewähren, weil er hat ja nicht, er verfügt ja nicht eigentlich über das Land. Das ist ja nicht sein Land. Das ist verständlich, aber gleichzeitig undemokratisch. Wenn wir zusammenleben, dann müssen wir auch zusammen entscheiden. Also eine Kritik oder eine Stimme ist gleich wichtig, egal von wo sie kommt. Das ist die Umweltprobleme, die halten sich auch nicht an irgendwelche Provinzgrenzen. Also das ist ein bisschen ärgerlich, wenngleich verständlich. Also das war ein
Zudem es ja auch über den Konsum eben auch eine enge Verzahnung gibt. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, jeder zehnte Apfel, der dort angebaut wird, landet letztendlich in Deutschland. Also von daher ist es eh allein über den Konsum ist dieses Denken in Grenzen eigentlich obsolet.
Ja, das ist ja auch, wäre auch der Hebel gewesen, den wir betätigen wollten. Also je mehr in Deutschland bekannt ist, dass es sich hier um ein zumindest recht giftig produziertes Produkt handelt, umso bedrohlicher für die Südtiroler Apfelwirtschaft. Und durch diesen Druck hätten wir gehofft, Bewegung in das Spiel zu bringen. Der zweite Teil der Frage Wie wurde das in Südtirol wahrgenommen? Da muss ich vielleicht ein bisschen kurz auf den Hintergrund eingehen. Südtirol ist sozusagen eine deutschsprachige Region, Tirol, die nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen ins falsche Land hineingeraten ist. In der Zeit des Faschismus in Italien ist man dann recht rustikal mit der deutschsprachigen Minderheit umgegangen. Und das hat die Menschen so traumatisiert, dass für sie ihr Deutschtum in einem Ausmaß bedeutend ist, wie wir uns das schwer vorstellen können. Also Deutsch bleiben dürfen, Deutsch sprechen können, eine deutsche Minderheit sein, ist das politische Anliegen Nummer eins in Südtirol und danach kommt lange, lange, lange nichts. Das führt dazu, dass immer nur eine Partei gewählt wird, nämlich, wenn man so will, die Partei der deutsch sprechenden Südtiroler. Diese Partei hat dadurch mehr oder weniger, ich vereinfache jetzt, ein Machtabo seit dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, Demokratie findet eigentlich nicht statt, Machtwechsel findet eigentlich nicht statt, Opposition findet eigentlich nicht statt. Wenn du dort sozusagen etwas werden willst oder bleiben willst, dann darfst du es dir mit diesem Machtblock niemals verscherzen. Das muss ich deshalb vorausschicken, weil unabhängig davon, von dieser politischen oder machtpolitischen Gemengelage, gibt es dort natürlich genauso viele kritische Menschen wie überall. Wir haben vielleicht in Österreich, ich sage jetzt eine Hausnummer, 30% oder 35% der Bevölkerung, die genau verstehen, wie groß die ökologischen Probleme sind und so auch in Südtirol. Das heißt, diese Menschen werden sich immer freuen, wenn etwas gemacht wird. Und sie freuen sich in Südtirol sogar doppelt, weil sie sich ja dessen bewusst sind, dass niemand sich traut, den Mund aufzumachen, aus nachvollziehbaren Gründen. Und nur am Ende bleiben sie selber doch stumm. Sie unterstützen das Projekt sozusagen immer hinter vorgehaltener Hand. Und das ist dann eigentlich das Gleiche, wie das Projekt gar nicht unterstützen.
Also man hat wenig Unterstützung auch von den NGOs innerhalb Südtirols, die im Grunde genommen das gleiche Anliegen zwar vertreten, aber für sich keine Möglichkeit sehen, das in der Öffentlichkeit so kundzutun.
Alle Probleme müssen innerhalb der Verbände und innerhalb der Parteien gelöst werden, nicht öffentlich. Das ist, es muss die Kritik, es darf nicht zu verhärteten Fronten führen. Die Kritik ist erlaubt, aber nur in einem gewissen Ausmaß. Wer insistiert, dass ein Problem weiterhin steht und weiterhin eine Lösung fordert, wird sozusagen aus diesem sozialen System ausgeschlossen. Das, was ich jetzt gesagt habe, gilt vielleicht auch für andere Orte, aber nicht in dieser extremen Form wie in Südtirol, wo eben es so gut wie keine kritische Öffentlichkeit gibt und auch nicht geben kann vorläufig.
Ich würde gerne nochmal auf eben dieses Problem, jetzt speziell des Obstbaus auch eingehen, also auf die ökologischen, aber auch gesundheitlichen Dimensionen oder Schäden, die damit womöglich einhergehen. Es ist ja euren Anwälten gelungen, das fand ich einen sehr interessanten Move in diesem Prozess, sozusagen die Gegenseite oder die klagende Seite, sprich die Obstbauern, von denen die sogenannten Spritzbücher zu erhalten. Das ist, wenn ich richtig informiert bin, sind das Aufzeichnungen, zu denen jeder Landwirt verpflichtet ist, wo er notiert, wann er welches Pestizid in welcher Menge ausgebracht hat, die er aber nicht irgendwie weitergeben muss, die nicht irgendwie zentral erfasst sind. Aber diese Spritzbücher, also dem hat das Gericht stattgegeben, wurden an euch und an das Umweltinstitut ausgehändigt für einen bestimmten Zeitraum. Was ist da rausgekommen? Weil das war ja sozusagen auch die Prüfung, ob das, was ihr da behauptet, ob das überhaupt stimmt und ob das überhaupt, ob die Bauern überhaupt so viel spritzen. So, das war ja viel Mutmaßung auch zunächst mal.
Also es ist ganz genauso, wie du es beschreibst. Wir haben das als Beweismittel gefordert. Denn wenn es so gefährlich ist, was sie tun für die Bevölkerung, wie wir behaupten, dann können wir das nachweisen, wenn wir ihre Unterlagen einsehen können. Um also beweisen zu können, dass, was wir sagen, richtig war, brauchten wir diese Unterlagen und das Gericht, das hier in diesem Fall seine Unabhängigkeit irgendwie bewiesen hat, hat diesem Antrag von uns stattgegeben. Und jetzt plötzlich hatten wir diesen Datenschatz. Und das muss man sich wirklich vorstellen als kistenweise Papier. Wir hatten für das Jahr 2017 von genau jenen 1372 Obstbauern, die uns angezeigt hatten, ihre Unterlagen, was sie konkret in diesem Jahr gespritzt hatten. Und das war aus dem Finchgau und aus dem Unterland. Und im Unterland war das also handschriftlich ausgefüllte Zettel, die praktisch deren Auswertung unglaublich aufwendig gewesen wäre, aber im Finchgau, wo eigentlich der Konflikt im Großen und Ganzen gespielt hat, waren das unser Konflikt mit den Obstbauern, waren das digitalisierte Unterlagen von 681 Betrieben, Apfelanbaubetrieben. Und du hast das schon erwähnt, es ist irgendwie skurril, dass man diese Daten nicht öffentlich einsehen kann, dass zwar die Obstbauern diese Mittelausbringung erfassen müssen, aber dass es vom Staat nicht zentral gesammelt wird und verfügbar gemacht, ist ein ganz, ganz gravierender Fehler, wenn man denkt, wie gefährlich diese Substanzen sind. Das Umweltinstitut hat dann diese Auswertung der Daten finanziert und sich da bemüht, die verschiedenen Wissenschaftler einzuladen, sich das anzuschauen. Und dann wurde das nochmal überprüft von den Medien, vom Bayerischen Rundfunk, von der Süddeutschen Zeitung und dann veröffentlicht. Und was da herauskam, war natürlich skandalös. Es war noch viel schlimmer, als wir es beschrieben hatten. Also im Durchschnitt wurde während der Vegetationsperiode an keinem einzigen Tag nicht gespritzt, pro Betrieb 38 Mal, also mehrmals pro Woche. Und die Gifte, die da verwendet wurden, waren keineswegs harmlos. Um das zu demonstrieren, beschreibe ich in meinem Buch Gift und Wahrheit, dass unter diesen 83 eingesetzten Wirkstoffen 17 Gifte waren, die auf der Liste der Substitutionskandidaten der EU standen. Also die EU hat gesagt, bitte diese Mittel nicht mehr verwenden. Warum? Weil sie besonders schädlich sind, entweder für die Natur oder für die Gesundheit, weil sie krebserregend sind oder weil sie reproduktionstoxisch sind. Also 17 von 83 hochgiftig, sozusagen best of böse. Mittlerweile sind 7 von diesen 17 vom Markt genommen, also nicht mehr zugelassen in der EU, haben ihre Zulassung verloren. Die wurden aber im Jahr 2017 teilweise flächendeckend eingesetzt. Etofenprox zum Beispiel haben 89% der Betriebe verwendet. Oder Thiaclopride 65%, also über 10%, 13% genau aller Gifte, die da ausgebracht wurden vielen in die Rubrik hochgiftig. Also ja, selbstverständlich ist Kritik an dieser Art von Landwirtschaft erlaubt und auch dringend erfordert.
Und die Forderung, also das Umweltinstitut und auch andere NGOs fordern ja auch schon seit längerem, dass eben diese Mittel eben nicht nur erfasst werden in Form dieser Spritzbücher, sondern dass es da irgendwie ein öffentlich zugängliches Art Transparenzregister gibt, sodass das auch, ja, also da einfach mehr Transparenz in dieser, also wenn man schon nicht den Pestizideinsatz komplett runterfahren kann, dass man zumindest weiß, dass es nicht so ein kompletter Blindflug ist, der da stattfindet. Alexander, in deinem Buch schilderst du sehr anschaulich die ganzen Irrungen und Wirrungen dieses langjährigen Prozesses, der gegen dich, aber eben auch gegenüber die anderen Angeklagten, ich glaube, über 2 Jahre geführt wurde und letztlich dann aber doch mit einem Freispruch endete. Das ganze Anklagekonstrukt stürzte wie ein Kartenhaus zusammen. Ende gut, alles gut?
Wir haben ja auf verschiedene Weisen gewonnen. Der Prozess von Karl Beer ist im Wesentlichen deshalb zu Ende gegangen, weil die Öffentlichkeit so großen Druck gemacht hat, so dass die Obstbauern eigentlich sich bemüht haben, diesen Prozess selbst wieder einzustellen, was allerdings sich als erstaunlich schwierig erwiesen hat, weil die mussten 1372 Anzeigen wieder zurückziehen, jede einzeln. Das war bei ihm der Fall, aber ich war eigentlich der Einzige, der darauf bestanden hat, dass ein Richter einen Richterspruch fällt, und das ist dann auch geschehen. Da wurde ich freigesprochen mit der Begründung, da die Tat nicht vorliegt. Also es gibt keine Diffamierung, also kann man auch mich nicht verurteilen für irgendetwas. Also das hat mir gut gefallen. Ist das gut ausgegangen daher? Ja, es ist gut ausgegangen in einem rechtlichen Sinn. Es war auch sehr schön zu sehen, welche große Kraft davon ausgeht, vom solidarischen Handeln. Also das alles kann man als eine sehr schöne und positive Geschichte empfinden und erzählen. Aber in diese positive Geschichte mischt sich etwas, das ich in dieser Form gar nicht erwartet hatte, weil ich ja doch ein relativ streitbarer Mensch bin und wenig Angst habe. Es hat bei mir, so möchte ich sagen, zumindest depressive Verstimmungen verursacht. Denn wir wissen ja, dass wir die globalen Belastungsgrenzen zum Teil bereits überschreiten. Wir wissen, dass die intensive Landwirtschaft die größte Ursache aller dieser Umweltprobleme ist. Und wenn man sich jahrelang engagiert, um an einer Stelle eine Veränderung herbeizuführen und nicht locker lässt und vielleicht ein bisschen unangenehmer und gefährlicher wird für diese Lobby, zu erkennen, dass die dann auch vor Gewalt nicht zurückschrecken, denn natürlich ist ein Gerichtsverfahren die in unseren Breiten erlaubte Form von Gewalt. Nämlich man will jemanden sozusagen letztlich ins Gefängnis bringen oder sonst irgendwelche Zwangsmaßnahmen durchführen. Das hat mich also im hohen Maße erschreckt. Also die Unfähigkeit dieser Lobbys zur Selbstreflexion oder zur Kurskorrektur und ihre Gewaltbereitschaft hat mich, wie soll ich sagen, als Mensch in eine tiefe Krise gestürzt und damit auch meine Familie in eine tiefe, katastrophale, irreversible, furchtbare Krise. Aber wie es halt so ist mit Krisen, wenn es einem gelingt, irgendwie wieder Oberwasser zu bekommen, dann fühlt man sich nachher noch besser als zuvor. Und das ist zum Glück auch bei mir eingetreten.
Ja, da komme ich vielleicht am Ende des Gesprächs noch mal drauf zu sprechen. Was sicherlich ja auch, denke ich, man nicht anders als frustrierend empfinden muss, ist, dass sich im Grunde genommen am Obstanbau in Südtirol in den letzten Jahren ganz wenig, wenn überhaupt etwas geändert hat. Und man hat ja auch generell so den Eindruck, auch jetzt auf EU-Ebene, dass wir in Sachen Pestizidreduktion schon mal weiter waren. Also das Glyphosat ist jetzt wieder um 10 Jahre verlängert worden. Letzte Woche hat Frau von der Leyen offiziell diese Richtlinie, mit der im Rahmen des Green Deals der Pestizidverbrauch in der EU in den nächsten Jahren halbiert werden sollte, begraben und erstmal zurückgestellt. Also ich denke, vor diesem größeren Hintergrund muss man das auch sehen, dass es zurzeit einen enormen Backlash gibt, gerade im Bereich der Landwirtschaft auch. Ich würde gerne, also jetzt auch Richtung Abschluss unseres Gesprächs, nochmal den Blick etwas weiten. Also dieser Südtiroler Pestizidprozess war ja nicht nur eine Provinzposse, das war es sicherlich auch. Er gilt ja auch als ein Musterbeispiel für sogenannte SLAP-Klagen. Was ist darunter zu verstehen? Was versteckt sich hinter dieser Abkürzung SLAP?
Also die Abkürzung steht für Strategic Lawsuit, also einen Gerichtsprozess, den man aus strategischen Überlegungen anstellt, nicht um ihn zu gewinnen, against, das ist das A, Public Participation, also Leute, die in der Öffentlichkeit agieren, natürlich meistens kritisch, sollen durch Gerichtsprozesse, durch Willkürprozesse, durch das Mittel einer Anklage oder eines Gerichtsprozesses zum Schweigen gebracht werden. Das ist, was sich hinter diesem Akronym SLAP verbirgt.
Das kommt ja aus dem Englischen, wo ja auch to slap, also jemanden schlagen und ohrfeigen. Also diese Abkürzung spielt ja auch mit dieser Assoziation, die zumindest ein Englisch sprechender dabei hat. Also es geht um juristische Einschüchterungsversuche. Der Südtiroler Pestizidprozess ist eine bekannte SLAP-Klage. In deinem Buch gehst du auch näher auf diese Klageform ein. Ist das ein Phänomen, was sich weit verbreitet oder immer weiter verbreitet? Könntest du vielleicht noch ein, zwei andere Fälle kurz nennen, die unter diese Kategorie fallen würden? Und die vielleicht auch diesen Prozess, darüber nachzudenken, mit ausgelöst haben?
Also das Phänomen ist eindeutig eines, das Fahrt aufnimmt in den letzten 10 Jahren. Von 2011 bis 2021 gibt es in der Europäischen Union in 29 Ländern insgesamt 570 gesicherte Fälle von SLAPs. Und das bedeutet, dass man allein im Jahr 2019 einen Anstieg von 43% gesehen hat. Das heißt, ja, das war ein wirkliches Problem, das auch immer größer wurde. Ich sage war, weil die Europäische Union das Problem mit hoher Priorität versucht hat, in den Griff zu bekommen. Vielleicht werden wir noch davon reden. Ausgelöst wurde diese Energie, die Europäische Union auf die Lösung dieses Problems verwendet hat, durch den Fall von Daphne Caruana Galizia. Sie war eine maltesische Journalistin und sie hat etliche Dutzende SLAP-Klagen am Hals gehabt in Malta. Da ging es um die Regierung, da ging es um Geldwäsche und Ähnliches, also wirklich um kriminelle Dinge. Und sie ist dann einem Mordanschlag zum Opfer gefallen. Und das hat sozusagen Schockwellen ausgesendet in Europa. Und deswegen wird das, was jetzt hoffentlich bald zu einer Richtlinie in der EU wird, auch Daphne's Law genannt. Aber es gab eben auch viele andere Fälle, SLAP-Fälle in der EU, wobei es oft gegen Journalisten geht, oft aber auch gegen NGOs. Immer wieder wird versucht, einzelne Leute sozusagen aus ihren Organisationen herauszulösen, damit sie verwundbarer werden. Ein Fall zum Beispiel, der in unserem Bereich intensiver Landwirtschaft spielt, hat sich in Frankreich ereignet. Den erwähne ich in meinem Buch nicht. Da hat eine Frau die Bordeaux-Weine, jetzt werde ich gleich die nächste SLAP-Klage bekommen, überprüft auf Pestizidrückstände. Und da stand halt irgendwie drauf, wie nachhaltig diese Weine produziert werden. Und sie hat einfach nur veröffentlicht die Ergebnisse ihrer Überprüfungen. Und das hat sich gezeigt, dass da sehr viele Pestizidrückstände drin sind, die wir mit dem Bordeaux-Wein zusammen trinken. Und das hat dann die Vereinigung der Weinbauern nicht besonders lustig gefunden. Und sie haben dann diese Frau auch geklagt. Und die haben dann in erster Instanz gewonnen. Und sie musste einen sehr hohen Betrag Schadensersatz zahlen. Ja. Denn wenn sie das nicht tut, dann kann sie nicht in die zweite Runde gehen in Frankreich. Mhm. Das ist ein Fall, der mich persönlich sehr berührt hat, weil er auch wirklich schlecht ausgegangen ist für die betreffende Person.
Okay, ich würde gerne, du hattest es vorhin schon angedeutet, dass die EU auf diese SLAP-Klagen reagiert reagiert hat mit einem Richtlinienentwurf. Ich glaube, Ende November im vergangenen Jahr 2023 hat sich Kommission, Rat und Parlament hier auf einen Entwurf verständigt. Der muss jetzt noch formal beschlossen werden, dann umgesetzt werden und so. Aber könntest du kurz auf diese Eckpunkte eingehen, die hier vorgesehen sind, und sie kurz bewerten, ob das wirklich ein richtiger und wichtiger Schritt ist, um diesem Problem irgendwie Herr zu werden.
Ich würde sagen, es ist sogar ein Meilenstein. Es ist wirklich ein gelungener Wurf aus meiner Sicht. Man kann sich immer noch mehr wünschen. Aber was hier bereits vorgeschlagen wird, ist ein ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Punkt 1. Es sollen in den nationalen Systemen die Mechanismen geschaffen werden, die es dem Angeklagten ermöglichen zu sagen, halt, Moment, hier habe ich es mit einem Slap-Verfahren zu tun, und die dann den Richter dazu zwingt oder die Richterin, das schnell anzuschauen und im Falle, dass es sich um ein Slap-Verfahren handelt, auch schnell zu beenden. Das ist ungeheuer wichtig. Zweitens soll es die Möglichkeit geben, die Kläger empfindlich zu strafen und die Geklagten zu entschädigen. Und drittens soll es eine Art zentrales Register geben, wo solche Fälle gesammelt werden. Und das erscheint mir auch ziemlich wichtig, um die Möglichkeit zu schaffen, Leute, die von so etwas betroffen sind, zu unterstützen.
Okay, also ich denke, du hattest ja vorhin erwähnt, dass dieser Mordfall in Malta sozusagen der Auslöser war, auch dieser EU-Initiative. Aber ich glaube, man kann auch sagen, dass die immense mediale Aufmerksamkeit, die ihr mit eurem Südtiroler Pestizidprozess erreicht habt, ich erinnere mich, dass auf den Titelseite von der Süddeutschen Zeitung darüber berichtet wurde, im Fernsehen, in der ARD, in Tagesthemen und so. Also das war sehr, sehr präsent. Also ich denke, dass das hat schon auch damit dazu beigetragen, zumindest, dass das Bewusstsein auch in der Politik für die Problematik dieser Slap-Klagen gewachsen ist. Und von daher denke ich, kann man das durchaus auch als einen Erfolg, oder könnt ihr das durchaus auch als einen Erfolg für euch verbuchen. Dennoch, Alexander, beim Lesen des Buches Gift und Wahrheit, in dem du ja sehr anschaulich beschrieben hast, was das Ganze mit dir gemacht hat, wie sich die Anfeindung und die zermürbenden juristischen Auseinandersetzungen dein Leben, dein Arbeitsleben, du hast es vorhin erwähnt, auch dein Familienleben, aber sicherlich auch dein Gefühlsleben geprägt hat. Bei der Na Lektüre habe ich mich immer wieder gefragt, wie man das alles aushält und woher man dann die Energie nimmt, das über so einen langen Zeitraum auch durchzuhalten, wie man zuversichtlich engagiert und, wie es so schön heißt, guten Mutes bleibt. Dein Buch endet dann auch mit einem kurzen Kapitel, das überschrieben ist mit der, wie ich finde, ungewöhnlichen Aufforderung: Schützt eure Hoffnung. Magst du abschließend dazu noch etwas sagen?
Ja, aber das fällt mir schwer, weil ich habe es vorher schon einmal gesagt, wenn man eine stabile Realisation hat, wie die Buddhisten sagen würden, eine dauerhafte Erkenntnis der ökologischen Probleme und ihrer Dimension, wenn es einem nicht gelingt, sie zur Seite zu schieben, wenn man sie nicht zur Seite schieben will, wenn man nicht sich damit begnügen will, zu sagen, ich leiste einen kleinen Beitrag, sondern wenn man sich des Problems voll bewusst ist. Ich glaube übrigens, viele Klimawissenschaftler fallen in diese Rubrik, und an dem Tonfall, in dem sie mittlerweile reden, erkenne ich das. Wenn man also diese Verzweiflung zulässt, dann kann es eben sein, dass man auf der Suche nach wirklich effektiven Lösungen bemerkt, dass man eigentlich keine findet. Und wenn man dann das Beste tut, was einem gerade noch eben einfällt, und zwar mit einiger Dringlichkeit, weil man diese stabile Realisation der Probleme hat, man bleibt also dabei und man wird dann angegriffen. Und man muss sich dann jahrelang nicht mehr mit dem Problem befassen, sondern mit der Abwehr dieses Angriffs. Dann ist das wie soll ich sagen, derartig deprimierend. dass wenn man gleichzeitig weiß, dass man etwas tun muss und nicht weiß, was und für das bisschen, das man getan hat, in endlose Probleme schlittert, es wirklich sich ein bisschen ausweglos gestaltet. Also ein Happy End soll immer angeboten werden, aber mir fällt hier keines ein. Und das ist natürlich für die Familie sehr belastend, denn da heißt es dann, wieso bist du so bitter geworden? Wieso beteiligst du dich nicht an unseren unschuldigen Vergnügungen? Wieso blendest du diese Probleme nicht so aus wie wir? Wieso fliegen wir nicht gemeinsam auf Urlaub? Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so heißt es dann. Und da kommt es dann zu einer, wie soll ich sagen, Entfremdung zusätzlich noch mehr, wenn das Ganze überschattet ist von finanziellen Problemen. Es war so, es gab zwar enorm viele Leute, die mich mit den Kosten des Prozesses unterstützt haben, indem sie, ich habe denen angeboten, mein Buch vorab zu kaufen, zu bestellen. Also so 20 Euro hier und 20 Euro da habe ich sozusagen die Prozesskosten und die ganzen Aufwände zusammengesammelt. Aber ich selbst war, wie soll ich sagen, habe völlig den Tritt verloren und den Optimismus, irgendetwas zu tun oder zu wollen oder zu versuchen. Oder manchmal habe ich das, sagen wir, für einen Monat habe ich an einer Sache gearbeitet und dann habe ich wieder erkannt, dass das eigentlich auch sinnlos ist. Also wenn sich einer an einem unlösbaren Problem festbeißt, dann hat das auch finanzielle Konsequenzen. Und das sind dann schon ganz, ganz belastende Dinge für eine Familie. Und ich weiß, dass dieses Kapitel Schützt eure Hoffnung heißt. Und in Wahrheit war es ursprünglich, bevor ich es gekürzt habe, sehr viel länger. Ich habe noch sehr viel genauer gezeigt, wie in meinem Privatleben alles den Bach hinuntergeht. Aber das war dann, ja, vielleicht zu persönlich. Ich glaube nicht. Ich hätte es drinnen gelassen, aber ich habe den Rat bekommen, nicht es so deutlich zu machen. Und ich habe tatsächlich dann im Jahr 2017, also ungefähr um die Zeit, wo das Buch erschienen ist, es nicht geschafft, also was ich sozusagen hier mir noch vornehme, dass man dass man nicht so weit gehen darf, dass man seine Familie riskiert, das ist mir nicht gelungen. Ich habe tatsächlich, das weiß ich nicht, ob man das so sagen darf in der Öffentlichkeit, sicherlich die größte Menge von Schmerzen in der kürzestmöglichen Zeit erlebt, die ich bisher hatte. Und ein bisschen verdanke ich das diesem Konflikt auch und meiner Sturheit. Aber trotzdem, und das habe ich auch schon öfters im Leben erlebt, auf der anderen Seite, wenn man sie denn erreicht, ist etwas Neues. Eine neue Art, an die Probleme heranzugehen. Das ist offensichtlich nötig, weil mit der alten habe ich jetzt noch nicht so viel erreicht, wie ich wollte. Ein bisschen was schon, aber nicht so viel, wie nötig ist. Oder ich gebe ein Beispiel. Jetzt ist der Teil in dem Buch Gift und Wahrheit, in dem ich über Pestizide geschrieben habe, der wurde, wie soll ich sagen, sehr gepriesen von Verbündeten aus dieser Organisation für eine enkeltaugliche Landwirtschaft. Und die haben daraus jetzt haben es überarbeitet und haben eine Broschüre gemacht. Und die wird jetzt in jeden Bioladen aufliegen und die wird auf den Biofachmessen verteilt und so. Ich könnte eigentlich schon zufrieden sein, weil die Reichweite dessen, was wichtig ist und gesagt werden muss, immer höher wird. Aber damit bin ich nicht zufrieden, sondern worum ich so sehr ringe, ist eine Einstellung, eben genau das, was du gefragt hast. Wie kann man guten Mutes bleiben, wenn es dazu keinen Grund gibt? Ne? Und da, glaube ich, würde unsere Diskussion jetzt fast in etwas Spirituelles hinüberführen. Nicht? Also wo sind die Quellen der Hoffnung, wenn es so gut wie keine gibt? Und da, glaube ich, schon vorangekommen zu sein. Das würde allerdings den Rahmen unseres Gesprächs vermutlich sprengen.
Okay, gut. Ja, aber dann für mich auch ein guter Anlass, dieses Gespräch zu beenden. Und bedanke mich sehr auch jetzt gerade für die Schlussphase dieses Gesprächs, wo du ja doch sehr offen auch über die Probleme und auch die Nöte gesprochen hast, die das Ganze auch bei dir ausgelöst hat. Und dieses Schützt eure Hoffnung, dieses Ausrufezeichen, dieses Ausrufezeichen ist noch nicht eingelöst sozusagen, sondern bleibt als Aufgabe stehen. Ja, das, meine Damen und Herren, war der Ökom-Podcast heute eben mit einem Gespräch mit dem Autor, Filmemacher und Umweltaktivisten Alexander Schiebel. Am Mikrofon war Manuel Schneider. Weitere Infos zu den beiden Büchern von Alexander Schiebel, auch zu dem Film, sowie Hintergründe zu dem Südtiroler Pestizidprozess und zu weiteren SLAPP-Klagen finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.